So, wir haben uns auch letztes Mal wieder durch einige Positionen des Idealismus durchgekämpft. Ich bringe die Idealisten da so zu sehen in einer abgekürzten Weise. Letztes war dann das Identitätssystem von Schelling, wobei ich natürlich auch nur auf eine bestimmte Art eingehe, speziell auf die Würzburger Vorlesung von 1804 und von dort auch wieder nur das für uns Notwendige heraushole. Worum es mir prinzipiell geht, das haben Sie ohnehin schon so als Grundtenor gesehen, diese Problematik der idealistischen Letztbegründung oder eines idealistischen Letztgrundes, wenn also das Geistige, das Denken selber der letzte Grund sein soll, dann kommt es immer wieder in dieselbe Schwierigkeit hinein, entweder unbestimmt zu sein oder Vermittlung von Endlichkeit zu sein. Das haben wir eben auch beim Identitätssystem Schelling gesehen. Er möchte die Absolutheit als solche fassen, ohne die Endlichkeit. Die Endlichkeit sowohl im Wissen selber, das nennt er dann Subjektivität, wenn die Differenz von Subjekt und Objekt noch aufrecht bleibt, als auch in den Dingen. Die Dinge in ihrer Endlichkeit sind auch nicht zu halten. Die haben gesehen, sie brauchen immer wieder was anderes und können eigentlich nicht existieren von sich aus. Die ganze Endlichkeit kann von sich aus nicht existieren. Daher plädiert Schelling dann dafür, dass die Endlichkeit ganz weggelassen wird, im ersten Blick, nämlich dann, wenn wir das Absolute erfassen wollen. Und das Absolute selber ist die bloße Identität, die bloße Gleichheit, die er dann ausdrückt mit dem Satz A ist A, wo wir gesehen haben, er lässt die Bestimmtheit des A, die Inhaltlichkeit des A überhaupt weg, sodass nur mehr die Gleichheit als solche übrig bleibt. Und da meint er eben, sei die Vernunft gefordert und könnte an dieser Gleichheit auch die wirkliche reale Identität erkennen, die das Absolute als solches ist. Und ich habe Sie dann darauf hingewiesen, dass Schelling hier versucht, die Identität von der Differenz abzulösen. Und wenn wir die Dreiheit des Denkens zur Kenntnis nehmen, das vermittelnde Dritte auf einer Metaebene bezieht sich auf die Differenz des Endlichen. Und wenn wir diese Dreiheit aufspalten, dann bleibt nur die Identität als solche, die im Grunde genommen unbestimmt ist, und auf der anderen Seite die unhaltbare Endlichkeit der Differenz, die Aporetik in sich. Und diese Trennung versucht Schelling hier durchzuführen, beruft sich eben darauf, dass die Endlichkeit als solche nicht wirklich sein kann und dass die subjektive Erkenntnis als solche auch keine Möglichkeit des Wissens überhaupt bietet. Wir haben gesehen, das zerfällt dann in Subjekt und Objekt und es kommt kein Wissen vom Objekt im Subjekt zustande. Und daher meint er eben, müsste man alles andere weglassen und nur die Identität herausnehmen und ebenso auf unserer Seite der Erkenntnis die Vernunft, die bloß die Identität erkennt. Und im Grunde genommen haben wir hier zwei Unbestimmtheiten, die sich gegenseitig erkennen sollen. Wir haben gesehen, bei Fichte ist das, wenn Sie sich zurückerinnern, viel vorsichtiger angegangen. Fichte weiß immer, dass im Satz A ist A schon ein Inhalt enthalten ist, dass damit das theoretische Erkennen immer auch von dieser Differenz beeinträchtigt ist und überhaupt nie zur völligen Identität durchstoßen kann. Aber Schelling beachtet diese Argumentation hier mit dem Identitätssystem überhaupt nicht und beharrt darauf, dass wir im Teil hier überhaupt einen Begriff vom Absoluten haben, daher auch alle Endlichkeit weglassen müssen. Begriff vom Absoluten haben heißt hier nicht mehr als das, was ich am Anfang auch schon als Argument gebracht habe, wenn es Endliches gibt, muss es Absolutes geben. Und wir haben damals schon gesehen, das ist nur eine Problemstellung, aber noch keine Lösung. Und Schelling nimmt sie aber schon als Lösung, bestützt sich immer drauf. Wir wissen immer schon vom Absoluten, daher müssen wir auch absolute Erkenntnis haben. Was aber übrig bleibt, wenn wir die Endlichkeit ganz wegnehmen, ist nicht der Grund selbst, das Absolute, sondern eigentlich nichts. Es bleibt überhaupt nichts übrig. Solange wir im idealistischen Denken drinnen sind. Wir werden vielleicht dann nachher noch etwas finden, was über das idealistische Denken hinausgeht. Das verlege ich eher dann ins nächste Semester. Ich habe Sie dann noch darauf aufmerksam gemacht, dass einerseits hier viele Bestimmungen dieses Absoluten resultieren, die an Parmenides erinnern, an die Unbestimmtheit des Seins, ne, mit vielen Negationen. Auf der anderen Seite aber auch, dass Schelling selbst sich eben bemüht, das Dritte abzuheben von der Vermittlung, ne, und sich daher auf die Bestimmung dieses Dritten als Selbstbezug stützt vor allem. Ne. Da haben wir schon bei Platon diese Art der Kennzeichnung des Absoluten gefunden. Schelling selber bezieht sich in dieser Schrift hauptsächlich auf Spinoza mit seiner Causa Sui, ne, und lehnt sich auch sonst in Terminologie und Durchführungsweise immer wieder an Spinoza an, obwohl er ihn in verschiedenster Weise auch uminterpretiert. Ne. Also die Selbstaffirmation dieses Absoluten, das Absolute, der Gott selber als ein sich gegenseitig stützendes und gegenseitig, es müsste schon wieder eine Differenz sein, ne, das Affirmierende, das Affirmierte, man könnte auch sagen das Erkennende, das Erkannte, ne, das Denkende, das Gedachte, diese beiden Seiten sollen eben beide absolut und identisch sein und in ihrer Differenz eben auch wieder zur Identität zurückgenommen. Und trotzdem gibt es immer wieder die Differenz, die drinnen auftritt. Ne? Das Affirmierende ist eigentlich das Denkende insgesamt, das Affirmierte ist dann das Reale, das Wirkliche, das All, ne? Also schon das Sein auch der besonderen Dinge sein müsste, ne? Aber es wird wieder zurückgenommen und es wird davon behauptet, dass es völlig identisch ist mit dem Affirmierenden. Trotzdem, das Affirmierte, das All, ist wegen seiner Identität mit dem Affirmierenden in sich selbst auch wieder affirmierend und affirmiert. Es muss beides in ihm auch wieder auftreten. Das haben wir dann später noch einmal kurz herangezogen. Jedenfalls ist das All schon viel deutlicher auf die Differenz des Besonderen bezogen. Weil es ist ja das All von den besonderen Realitäten. Und es ist unendliche Realität, aber auf unendliche Weise auch wieder. In unendlicher Art ausgeprägt im Besonderen. Und wenn es jetzt selbst wieder angesetzt wird als die Vermittlung der Differenz im Besonderen, das Besondere steht auch immer in der Differenz von Subjekt und Objekt oder von geistiger Seite und materieller Seite, wenn es jetzt als diese Vermittlung angesetzt wird, dann trägt es die Endlichkeit wieder in das Absolute hinein, weil es ja mit dem identisch ist, weil ja alles sich letztlich in die Identität zurückverlegt. Und daher versucht Schelling auch hier, die Identität von der Differenz abzutrennen. Aber andererseits muss er auch die Beziehung wiederherstellen, weil er überhaupt den besonderen Existenz zuschreibt. Das Besondere in seiner Endlichkeit ist ja nicht existenzfähig, trotzdem ist es, es existiert. Und das heißt, dass das Absolute, diese Identität, in ihm wirken muss. Und wenn sie in ihm wirken muss, dann muss es auch eine Beziehung geben. Die Beziehung führt dann eben dazu, dass das Besondere eben etwas ist, das nur ein relatives Sein hat. Es hat nicht ein völliges Nichtsein, aber es hat ein relatives Sein und dieses Sein muss gestützt werden von einem anderen. Dieses gestützt werden bedeutet für Schelling dann, dass er es als Erscheinung bezeichnen kann, als Erscheinung von etwas. Und diesen Erscheinungen liegen Ideen zugrunde. Diese Ideen aber nimmt er dann gleich wieder zurück in die vollkommene Identität. Also was da zugrunde liegt, löst jede Besonderheit wieder auf. Sodass wir wieder auf der einen Seite die Differenz haben, das Besondere, und als Fundierendes dann die bloße Unbestimmtheit. Es kann hier kein echtes Begründungsverhältnis überhaupt auftreten. Wir haben dann noch gesehen, in Gott selber die Differenz von Affirmierendem und Affirmiertem, ne? Und das Affirmierte wird dann wieder geteilt, weil es auch wieder beides ist, ne? Affirmierendes und Affirmiertes, in ein reales All, sofern es ein Affirmiertes ist, Erkanntes, ja? Und in ein Affirmierendes, ein ideales All. Ja? Diese beiden Seiten hat das All noch in sich, aber eben gesehen vom Besonderen her, von der Differenz her, von der Subjektivität her. Ne? Von der Differenz Subjekt-Objekt. An sich ist auch diese Differenz eben zurückgenommen wieder in die völlige Identität. Ja? Aber natürlich fällt hier auch wieder das an sich und das für uns oder das der Erscheinung, das Besondere, auseinander. Ja? Es gibt eigentlich keine echte Vermittlung zwischen diesen beiden Seiten. Weil man ja prinzipiell die unmittelbare Differenz und ihre Vermittlung jetzt selber in eine unmittelbare Differenz gebracht hat. Ja? Also die Differenz, die Endlichkeit als solche und ihr Grund, ihr vermittelnder Grund, werden selber so vollkommen im Gegensatz zueinander gesetzt, dass sie wieder eine unmittelbare Differenz bilden. Ja? Also deswegen kann es hier nie ein echtes Begründungsverhältnis geben. Schelling bezeichnet diese beiden Arten des All auch als Folgen des Absoluten, ne, und meint damit eben nicht einen Schöpfungsakt des Absoluten, weil für ihn damals alle Folgen und das Absolute selber gleichzeitig vorhanden sind und gleich ewig vorhanden sind. Ne. Und diese Ewigkeit und Identität ist eben durch die Vernunft erkennbar. Ich habe Ihnen diese Metapher gebracht, die Vernunft sieht sich selbst oder eben ihre eigene Identität, beziehungsweise das Absolute sieht seine eigene Identität, wie das Auge im Spiegel sich selbst sieht, ohne den Spiegel zu sehen. Und die Vernunft sieht es eben durch die Endlichkeit hindurch, durch das Besondere hindurch, ohne deswegen dem Besonderen ein echtes Sein zu verleihen. Es ist nur relatives Sein. Aber es ist als solches einfach zu übersehen. Das Wesentliche ist nur die Identität selbst. Also das war dieses Identitätssystem, bei dem wir schon gesehen haben, die Vermittlung oder das Dritte, das drüberstehen müsste, oszilliert immer. Einerseits hat es Bezug zur Endlichkeit und zur Differenz und andererseits wird es davon immer wieder abgehoben. Und eine echte Verbindung, eine Identität von Identität und Nicht-Identität kann Schelling hier gar nicht herstellen. Ich bin dann noch kurz auf die Spätphilosophie von Schelling eingegangen, wo er eben diese vorausgesetzte Identität in der Weise nicht mehr aufrechterhält, beziehungsweise sie nur zu einer vorläufigen Position zusammenschmelzen lässt, nämlich dass prinzipiell etwas, das Sein als solches, dem Denken und der Vernunft noch vorausgesetzt ist. Ja? Das Sein, in dem alles zusammenkommt, das dann als solches nur mehr blinde Notwendigkeit ist und grenzenlos ist und formlos und unbestimmt ist. Das bloße Sein als solches. Ja? In dem die Vernunft immer schon ist, ne, aber in ihrer Differenzierung eben ins Geistige hineingehört, ist das Sein selbst vorausgesetzt. Das liegt also der Vernunft noch zugrunde, ohne dass die Vernunft selber jetzt direkt hinein könnte, weil es ja etwas völlig anderes ist und weil es keine bestimmten Ausprägungen hat. Ne? Also auf diese Position reduziert sich dann die Identität von früher. Und Schelling ist eben der Ansicht, dass er damit doch über das Denken hinausgekommen ist mit diesem Seinsbegriff. Wir haben gesehen, wie Fichte sich da abmüht schon, der späte Fichte, um da über das Denken noch hinauszukommen. Schelling macht es relativ leicht. Macht es sich auch relativ leicht. Er kommt eben mit diesem Seinsbegriff übers Denken hinaus und stellt trotzdem die Verbindung zum Denken her, indem er sagt, das ist die Ekstase der Vernunft. Das Außer-sich-Sein der Vernunft. Und dann zeigt er eben die Prinzipien, die in diesem Zusammenhang auftreten, also das Sein als solches ist das Prinzip der Realität oder das reale Prinzip und die Vernunft das ideale Prinzip und beides zusammen ergibt dann den Weltprozess, in dem das Reale immer mehr vergeistigt werden soll. Der Zweck ist die Vergeistigung dieses Realen. Insgesamt sind das aber lauter endliche Prinzipien. Das Sein und das Denken finden sich immer in Spannung, auch faktisch. Es bleibt immer der Unterschied zwischen dem Das, dass es überhaupt existiert, Existenz, und der Wesensbestimmung, der Essenz. Diese Spannung bleibt immer offen. Und daher ist auch der Zweck, die Vergeistigung des Realen, nie vollkommen realisiert, sodass das Ganze noch einen Grund als Voraussetzung braucht. Und da versucht nun Schelling über den Seinsbegriff hinaus einen freien Schöpfergott zu konstruieren. Auf sehr komplizierte Weise stockt er da immer mehr Begriffe auf und versucht da die Freiheit hineinzuinterpretieren, aus der heraus Gott eben dann von sich aus, ohne jeglichen Zwang und ohne jegliche Notwendigkeit und in völliger Unabhängigkeit von der Schöpfung, doch die Schöpfung leistet, als freie Tat. Nur die Schöpfung selber, weil sie eben da ist, ist dann der Beleg unsere Stütze für die Aussage, dass überhaupt diese freie Tat sich vollzogen hat. Aber von dieser freien Tat Gottes wäre dann auch die Sinngebung des ganzen Prozesses, dass er eben möglichst wieder zu Gott zurückführen soll, zur vollkommenen Identität. Also Schelling konstruiert sich hier etwas, was angeblich außerhalb des Denkens steht, in diesem Seinsbegriff. Ne? Und über diesen Seinsbegriff hinaus konstruiert er sich dann wieder durch Argumente, durch denkende Argumente und Vernunftargumente einen Gott. Ne? Also es sind lauter Konstruktionen des Geistes. Er kommt in Wirklichkeit über das Denken gar nicht hinaus. Ne? Obwohl er das dann ganz vehement gegen Hegel ins Treffen führt. Ne? Dass er eben nicht in dieser bloßen negativen Philosophie des Denkens stecken geblieben ist, sondern darüber hinausgekommen ist. Also, der ganze Versuch völlig missglückt. Die Unbestimmtheit des Seins ist einfach nur ein unbestimmter Begriff. Das ist nicht wirklich etwas außerhalb des Denkens. Aber ich habe noch darauf aufmerksam gemacht, es ist doch ganz wichtig, überhaupt solche Unternehmungen durchzuführen, weil das Denken eben immer auf die Endlichkeit rückbezogen ist. Das Denken als Vermittlung wesentlicher Differenzen, die dann im Konkreten sehr vielfältig sein können, diese Einheit des Denkens ist auf den Inhalt zurückbezogen, von dort her der Grund, aber Grund eben nur insofern, als es sich diese Problematik der Endlichkeit bewusst macht. Ohne diese Reflexion würden wir einfach unmittelbar wie Tiere in unserer Endlichkeit leben. Ja, wir würden sie einfach vollziehen. Durch diese Reflexion wird sie uns zum Problem und dafür ist die Reflexion der Grund. Trotzdem hat sie die Endlichkeit nicht geschaffen, sondern sie stößt nur auf sie. Ja? Sie ist nicht der Grund der Endlichkeit selber, sondern nur, dass die Endlichkeit für uns zum Problem wird. Das ist der Grund. Ja? Und diese Problematik der Endlichkeit muss das Denken selbst auch akzeptieren und muss seine eigene Endlichkeit durch die Verknüpfung mit der anderen Endlichkeit eben zur Kenntnis nehmen. Und daher kann es auch immer wieder über sich hinausfragen. Ja? Ist es aufgerufen, über sich selbst hinaus noch einen Grund zu finden? Ja? Weil es sich verbunden weiß mit dem Endlichen. Die Problematik des über sich hinausfragens liegt aber jetzt nicht so sehr in der Dreiheit als solcher. Wir haben schon gesehen, ich erwähne das deswegen so gern, weil es da bei den Heidelbergern Manfred Frank und Dieter Heinrich, Potast, das Problem besteht immer, man kann dieses sich auf sich selbst beziehen überhaupt nicht denken. Die denken das meistens auf einer identischen Ebene, Subjekt, Objekt und dann ist dieses andere entweder Subjekt oder es ist Objekt. Wenn es Subjekt ist, komme ich eigentlich nicht zu was anderem. Und wenn es Objekt ist, dann ist es immer was anderes. Dann bin ich es nie selber. Also wie soll ich mich selber eigentlich wissen? Also das ist meines Erachtens nicht das Problem. Wenn wir nämlich den Ebenenunterschied machen. Wenn wir sagen, das ist die Metaebene des Denkens und die denkt sich an ihren Inhalten selbst. Weil sie in den Inhalten selbst sich immer schon vorfindet. Wir müssen ja nicht unbedingt jetzt ableiten, wie das Denken in seine Inhalte hineinkommt, sondern wir können ausgehen von dem Faktum, dass es immer schon drinnen ist und sich darin selber findet und vom Inhalt her auf sich selbst zurückreflektieren kann. Also das ist nicht das Problem, diese Dreiheit als solche, die lässt sich denken. Auch damit auch eine Art von Begründungsverhältnis, die Metaebene und ihre Inhalte. Das Problem ist eher, dass hier, wenn die Endlichkeit nicht aus dem Denken selber stammen kann, eine Fremdheit, eine Unverfügbarkeit mit drinnen sein muss. Ja? Etwas, was das Denken sich auch selbst gar nicht aneignen und sich hereinholen könnte. Ja? Es stößt hier an die Grenze seiner Vermittlungskraft. Es ist etwas völlig anderes da, woran es sich selbst stoßen muss und woran es sich selbst dann erst bestimmen kann und zum Inhalt machen kann. Ja? Also irgendeine Komponente des anderen muss da sein, die bei Fichte eben als Nicht-Ich aufgetreten ist. Von der er dann doch dauernd versucht hat, sie wieder völlig zu integrieren in das Geistige. Aber immerhin, diese Andersheit ist das eigentliche Problem. Wenn wir aber jetzt versuchen, dieses andere zu finden und dieses, vor allem diesen Grund noch, den das andere provoziert, ne? Wir müssen einen Grund finden, der über das Denken hinausgeht, weil das Denken sich dieses andere eigentlich nicht vermitteln kann. Ne? Wenn man der Ansicht ist, dass das Denken das kann, dieses völlig andere noch für sich zu machen, dann wird das Denken selber zum Absoluten erhoben. Ne? Wenn man aber zur Kenntnis nimmt, dass diese Differenz immer bleibt, dann muss das Denken endlich bleiben und dann braucht man einen zusätzlichen Grund. Ja? Dann müssen wir versuchen, über das Denken noch einmal hinauszudenken. Wenn wir das aber machen, über das Denken noch einmal hinauszudenken, einen Grund des Denkens zu suchen, dann kommen wir immer wieder nur ins Denken hinein. Ja? Dem Denken vorausgesetzt ist das Denken. Ja, wir haben schon gesehen, alle diese Gründe, die da bei Fichte und Schelling angegeben werden, die außer dem Denken sein sollen, sind unbestimmte Begriffe. Die werden schon gedacht. Die sind eigentlich nur das Denken selber in seiner Unbestimmtheit vorausgesetzt. Also wir kommen immer wieder nur ins Denken hinein, oder anders gesagt, das Denken ist sich selbst vorausgesetzt, es ist sein eigener Grund. Und das provoziert natürlich jetzt die Annahme, das Denken selbst sei das Absolute. Das, was sein eigener Grund ist, ist eben das Absolute. Und hier nähern wir uns jetzt der Position von Hegel. Ich habe es doch ohnehin letztes Mal schon begonnen zu referieren. Also wenn da etwas ist, über das wir nicht hinauskommen, dann ist das nicht ein Gefängnis, das Gefängnis unseres reflexiven Bewusstseins, sondern das ist eben überall. Ja? Und dieses Überallsein und Allessein bedeutet eben, es ist das Absolute. Es ist der Grund von allem und auch noch seiner selbst. Jedenfalls könnte man das daraus ableiten. Die Absolutheit des Denkens müsste sich aber dann darin beweisen, dass es sich selbst differenzieren kann. Ja? Dann braucht es eben nicht einen Inhalt von außen, um zu seinen Differenzierungen zu kommen, sondern es kann diese Inhalte selbst schaffen. Und wenn es wirklich stimmt, dann müsste diese Selbstdifferenzierung auch denkend nachvollziehbar sein. Wir müssen nur zeigen können, wie das Denken das macht. Und wenn es das wirklich kann, dann bringt es immer wieder Inhalte hervor, die echt sein eigenes anderes sind. Dann fragen wir in der Dreiheit nicht mehr danach, wo das unverfügbare Moment ist, sondern können wir immer sagen, das steht im Rahmen des Denkens überhaupt. Das fällt nicht heraus, das gehört alles ins Denken hinein und alle Unterschiede sind nur Unterschiede des Denkens zu sich selbst. An dem anderen tritt dann der Unterschied auf, dass es eben einerseits anderes ist und andererseits zum Denken selbst gehört. Ja, habe ich letztes Mal gesagt, die Eigenheit und die Andersheit an den jeweiligen Inhalten. Ja, und diese Differenz wird aber immer im Denken selber überbrückt. Ja, und zwar ganz konkret jeweils an der Sache, an den Inhalten selbst, wie Hegel das betreibt, und wird dadurch zu einem neuen Dritten, ja, die Differenz wird vermittelt zu einem konkreten Dritten, das selber wieder in Differenz tritt und wieder ein neues Drittes braucht. Ja. Also ein konkreter Dreischritt des Denkens. Ein Dreischritt, der dann das Kennzeichen der Dialektik ist. Hegel selbst, das habe ich letztes Mal noch nicht erwähnt, ist mir jetzt im Nachhinein noch eingefallen, beruft sich dabei auf die bestimmte Negation. Ja? Er ist der Ansicht, wenn man so, wie ich das öfter mache, eine unmittelbare Differenz setzt, wo das eine nur die Negation des anderen ist, so wie bestimmt und unbestimmt, ja? Dann ist diese Negation zugleich die völlige Nichtigkeitserklärung des anderen. Ja? Das negiert einfach nur das andere. Und Hegel ist der Ansicht, dass aus einer solchen Differenz kein positives Drittes entstehen kann. Das ist einfach eine Aporetik, so wie wir es bei Schelling gesehen haben, diese Differenz Subjekt-Objekt, da gibt es kein Wissen, wenn das beides so getrennt ist. Für Hegel ebenfalls, das ist eine bloße Aporetik, daher sagt er, bestimmte Negation, die Differenz spielt sich immer im Denken ab. Und daher ist das andere nie so völlig negiert und das völlig andere, sondern es ist immer ein bestimmtes anderes und im Denken selber kann es dann zu einer weiteren Bestimmtheit, zu einer vermittelnden Bestimmtheit erhoben werden. Also die bestimmte Negation ist für Hegel eine ganz wesentliche Komponente seiner Methodik. dass er nicht in solche bloßen Negationen hineinfällt, wo er sagen würde, der Gegenstand ist ganz draußen und auf der hiesigen Seite haben wir das Denken selber. Das schließt sich einfach nur aus. Wenn alles sich im Denken abspielt, dann muss es immer schon bestimmt vorhanden sein. Dann ist es immer schon im Denken auch vermittelt, nicht nur getrennt. Also jedenfalls, die ganze Bewegung ist im Denken begründet und das ist die Hegelsche Position. Das Denken selber stellt alle Differenzierungen her und sogar das, was noch außerhalb des Denkens fällt, wird ganz bewusst vom Denken hergestellt. Vom Denken ist in seiner Absolutheit, auf das kommen wir dann in der Systematik ohnehin noch zu sprechen. Hegel steigt aber nicht gleich direkt in das absolute Denken ein, sondern er führt erst hin. Und zwar durch die Ebene, wie das Denken sich selbst in der Endlichkeit des Subjekts erscheint. Wie es sich vorfindet in dem subjektiven Bewusstsein. Und dann geht es erst über diese Differenzen hinweg, die sich da auftun, jeweils Subjekt-Objekt-Differenzen und wie gesagt immer vermittelt durch ein Drittes, das wieder eine neue Differenz hervorbringt, dann geht es durch diese Stufenleiter hindurch bis zu seiner vollkommenen Identität. Also bis das, was es als Objekt hat, ist wirklich selbst Subjekt ist. Also in der Phänomenologie des Geistes, wo dieser Weg des erscheinenden Geistes nachgezeichnet wird, ist es dann der Gottesbegriff als solcher, der aus der Religion, aus der geoffenbarten christlichen Religion resultiert. Und dieser Gott selber ist das Subjekt des ganzen historischen Geschehens und der Religion auch selbst, sodass das Subjekt sich hier selbst nur mehr zum Gegenstand hat. Dann tritt die vollkommene Identität ein und die bezeichnet Hegel als das absolute Wissen. In diesem absoluten Wissen ist also dann wieder jeder Inhalt zusammengegangen, jede Endlichkeit zurückgetreten zugunsten der Absolutheit. Da hätten Sie so eine ähnliche Denkfigur wie bei Schelling, dass alles in die Identität zurückgeht. Nur Hegel ist jetzt geschickt genug zu zeigen, wie dieses Absolute sich selbst differenziert. Das werden wir aber dann erst später noch einmal verfolgen. Jedenfalls, damit ist Hegel selbst seiner eigenen Ansicht nach ins Absolute hineingestiegen und kann jetzt zeigen, wie das Absolute sich selbst entwickelt. Ich habe Ihnen das Zitat gebracht aus der Logik, aus der Vorrede, dass hier der Gedanke und die Sache selbst vollkommen identisch sind, dass die Form des Denkens hier das Material ist, um das es geht und dass das, was daraus folgt, das ewige Wesen Gottes ist vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes. Ja? Also diesen Anspruch stellt Hegel, dass er hier wirklich mitten ins Absolute hinein gelangt ist und von dort her nicht nur das Absolute dann entwickeln kann, sondern über das Absolute hinaus auch noch die Natur und die geistige Welt der Menschen. Und das Ganze eben notwendigerweise in drei Schritten. Das ist ein Markenzeichen der Hegel, dass sich alles in Dreiheiten bewegt. Und daher auch die Logik selber, diese Dreiheit von Seinslogik, Wesenslogik und Begriffslogik, wobei eben diese drei Ebenen Spielarten des Selbstandersseins des Denkens sind. Das Denken ist sich immer selbst anderes und zugleich ist es die Einheit dieser Verschiedenheit. In der Seinslogik noch ein unmittelbares Übergehen vom einen Gegenteil ins andere, wo das eine im anderen verschwindet. In der Wesenslogik dann schon die gegenseitige Bestimmung beider Seiten, dass die Beziehung deutlich wird. Und in der Begriffslogik dann beides zusammen, der Unterschied und die Beziehung wird im Begriff dargestellt und wird als die Einheit des Begriffs selber auch noch begriffen. Der Begriff begreift, dass die ganze Bewegung seine eigene Bewegung ist. Ja? Dass also das Denken hier sich selbst differenziert hat und seine eigenen Bestimmungen hervorgebracht hat, in absoluter Weise. Und der Begriff begreift sich dann zuletzt auf höchster Ebene noch als jene Methode, nach der die ganze Entwicklung der Logik vor sich gegangen ist. In jedem Moment und in jedem Übergang steckt schon das Absolute als Methode mit drinnen und bringt die Schritte hervor. und bestimmt so aus einem jeweils das nächste. Also man kann nicht sagen, das Absolute sei jetzt selbst wieder abgetrennt von diesem Gang der Entwicklung, sondern ganz im Gegenteil, es ist das, was immanent in jedem Moment drinnen steckt. Ja? Und was das eine Moment zum anderen weitertreibt, eben die Methode, die notwendige Konsequenz dieses Ganges. Ja? Und wenn der Begriff sich in dieser Weise selbst als Methode begriffen hat, dann ist er die absolute Idee, ja? Die eben nie bloß begrifflich ist, also rein distanziert von den Inhalten, sondern zugleich die Inhalte selber durchdringt. Ja? Subjekt, Objekt in völliger Einheit, aber nicht in einer Identität, wo alles unerkennbar wird, ne, wo alle Kühe schwarz sind, wie der hier schon in der Phänomenologie den Schelling kritisiert, sondern in einer Selbstentfaltung der Momente. Ne. Und diese Entwicklung geht dann in der Logik eben so weit, bis die absolute Idee sich selbst vollkommen durchsichtig ist, mit sich selbst völlig übereinstimmt, ne, reine Selbstbezüglichkeit ist, und das interpretiert Hegel dann als Freiheit. Ja. Da haben wir dann die Freiheit des Gottes selber erreicht, und aus dieser Freiheit heraus entlässt sich Gott dann in sein eigenes Anderes, in die Natur, ja, wo dann die Äußerlichkeit und die Zufälligkeit und die räumlich-zeitliche Notwendigkeit hineinkommt. Also Bereiche, die vorher in dieser Weise nicht da waren. Dieses völlig andere Gebiet, sodass, wie ich vorher gesagt habe, auch die Zufälligkeit und das völlig andere aus dem Denken begründet ist. Wenn wir dann in die Welt hineingehen, gibt es immer auch diese Komponente, die mit dem Denken nicht mehr völlig übereinstimmt. Sie ist immer drinnen, und sie ist auch zum Teil das Unwesentliche an der äußeren Natur und an dem realen Geschehen, aber sie stammt selbst aus dem Denken. Ist im Denken grundgelegt. Ja, bis dahin sind wir letztes Mal gekommen. Die Natur ist selbst der entäußerte Geist. Ja, diese Vorgangsweise haben wir bei Schelling vorher schon gefunden, der hat sicher Hegel in vielfacher Weise angeregt. Die Natur ist dieser entäußerte Geist und daher hat sie in sich auch die Bewegung, wieder den Geist hervorzubringen. Ja, was Schelling damals die Geschichte des Selbstbewusstseins genannt hat. Dass aus der Natur eben dann allmählich der Mensch entsteht und sich reflektiert und die geistigen Ebenen dann realisiert. Im Menschen selber dann Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Vernunft, das wäre, also diese Denkebenen und dazu auch die Gefühle und die subjektiven Empfindungen und so weiter, das ist für Hegel der subjektive Geist. Also Naturphilosophie zuerst, da geht es in endlosen Stufen durch die Natur hindurch, ne, bringe ich Ihnen jetzt nicht, ist auch zum Teil recht obskur von der heutigen Wissenschaft her gesehen. Und dann eben der Übergang ins Denken, das subjektive Geist zuerst einmal, die Einzelperson, ne, in ihrem Erleben, auf sich selbst bezogen und unmittelbar und empirisch auf die Außenwelt bezogen. Und dann schlägt das Denken aber um in ein Denken, das sich selbst realisieren kann, das sich selbst bestimmen kann. Es ist dann nicht mehr bloß theoretisches Erleben und Wissen, sondern es ist dann praktische Wirksamkeit oder eben Freiheit. Also das subjektive Geist kommt an seiner Spitze zur Freiheit und diese Freiheit greift nun ein über den eigenen Körper in die Umwelt und verobjektiviert sich im Handeln. Und hier tritt die nächste Stufe ein, der objektive Geist, der dann ausführlich in der Rechtsphilosophie dargestellt wird. Also da gibt es auch wieder so drei Stufen, zuerst das abstrakte Recht, wo es darum geht, wie die Subjekte nur willkürlich irgendwelche Verträge miteinander schließen, wo aber immer eine Ungerechtigkeit mit drinnen ist und keine vollkommene Übereinstimmung erreicht werden kann. Dann der Rückgang in die Moralität, wo man meint, das Prinzip gefunden zu haben. Der Hegel bezeichnenderweise ein ganz kleines Kapitel im Rahmen der Rechtsphilosophie und insgesamt in seiner Systematik, wenn man es vergleicht mit Kant, wie wichtig da die praktische Philosophie ist, also diese Moralphilosophie auch. Der Hegel eben nur ganz ein kurzer Abschnitt, dieses Zurückgehen in die Subjektivität des eigenen Willens bringt auch keine Lösung, weil man dann die Vermittlung zwischen sich selbst und der Außenwelt nicht wirklich leisten kann. Es bleibt immer die Spannung und man weiß überhaupt nicht mehr, was gut ist. Ja? Gut ist entweder völlig willkürlich oder ist ein bestimmter empirischer Inhalt. Und wenn man das beides auf die Spitze treibt, dann zeigt sich, es müsste eine Verbindung zwischen beiden geben. Ja? Und das ist für Hegel dann die Sittlichkeit. Die Sittlichkeit ist eben die realisierte Moralität, die nicht bloß im Subjekt eingeschlossen bleibt und sich nicht realisieren kann, sondern die sich verwirklichen kann, und zwar in Bezug der Menschen zueinander. Das ist dann, die Sittlichkeit ist dann die Art, wie die Menschen sich vernünftigerweise in ihrem Zusammenleben organisieren. Und da gibt es bei Hegel dann natürlich wieder drei Stufen, die Familie, bürgerliche Gesellschaft und der Staat als solcher dann. Und die Staaten aber stehen einander wieder als Individuen gegenüber, und der Prozess, der sich da entwickelt, ist die Weltgeschichte. Also insgesamt bleibt im ganzen objektiven Geist immer eine Spannung bestehen, zwischen Subjekten und auch zwischen größeren Gruppen von Subjekten, wie den Staaten. Da bleibt also Differenz und Spannung bestehen, und daher, jetzt als dritte vermittelnde Stufe, der absolute Geist. Also die Geistphilosophie teilt sich wieder in subjektiven Geist, objektiven Geist und absoluten Geist. Der absolute Geist bringt die Vermittlung, der findet zurück zur Identität. Und natürlich auch wieder in drei Gestalten, wovon die erste die Kunst ist. Das ist der absolute Geist in der Anschauung, wie er sich konkret sinnlich realisiert. Die zweite Gestalt ist die Religion, das ist der absolute Geist in der Vorstellung, also gedanklicher Zusammenhang, muss nicht exakt philosophisch begrifflich sein, bleibt eben in anschaulichen Bildern zum Teil auch hängen. Und die dritte Stufe ist dann die Philosophie. Das ist auch die letzte Vollendung des absoluten Geistes. Und von der Philosophie her kann man natürlich jetzt wieder in die Logik einsteigen. Wenn wir dorthin gefunden haben, dann können wir den Kreis schließen und können jetzt wieder die Gedanken Gottes philosophisch nachvollziehen. Und das andere, was daraus folgt. Also kann man sich immer im Kreis bewegen. Also das ist so die rein äußerliche, die Systematik von Hegel. Eine Einheit von ein Kreis von Kreisen, wie er selber sagt, und jeweils die Dreiheiten, die da auftreten. Damit eben für ihn immer der Beweis, dass die Gestalten, die hier zum Vorschein kommen, wirklich Gestalten des Denkens sind. Das Denken eben diese Dreiheit notwendig an sich hat. Sich selbst anders werden und die Andersheit in sich wieder überbrücken.
Was ist die Philosophie, der absolute Geist?
Im Begriff. Ja. Also da haben wir Anschauung, Vorstellung und Begriff. Begriff ist das Höchste. Die höchste Art der Erkenntnis, das Denken selber. Ja, wir haben jetzt kurz einen Überblick über diese Systematik. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob hier wirklich das Absolute als solches entsprechend gefasst ist und ob wir beim Denken bleiben können. Die Regel ist sicher der konsequenteste Idealist. Er lehnt alles andere ab und das Denken selbst ist das Absolute. Das führt er beinhart durch. Wenn das Denken wirklich das Absolute ist, dann müsste es sich, wie ich vorher schon gesagt habe, auch selbst differenzieren können. Und diese Selbstdifferenzierung müsste nachvollziehbar sein. Daher werden wir mal die entsprechende Schlüsselstelle dafür heranziehen, und das ist der Anfang der Logik. Wo eben aus der Phänomenologie alle Inhalte, alle Differenzen von Subjekt und Objekt zurückgegangen sind in diese Identität des absoluten Wissens. Wir sind also beim Absoluten selber angelangt, aber beim Absoluten erst in seiner völligen Bestimmungslosigkeit. Wir haben noch gar keinen Inhalt dafür. Wir sind bloß dabei, dass es überhaupt ist. Dieses Absolute haben wir in dieser unbestimmten Unmittelbarkeit, wie Hegel es auch ausdrückt, erreicht. Es ist also überhaupt kein positiver Inhalt da, sondern nur diese Unbestimmtheit selbst. Das nennt Hegel dann das Sein. Das Sein als solches der abstrakteste Begriff, inhaltsloseste Begriff, ne? Aber doch der erste Einstieg ins Absolute, weil hier die Endlichkeit völlig verschwunden ist. Und vom Sein folgt dann eben, oder wenn wir es genau analysieren, das macht Hegel am Anfang der Logik, dass es unbestimmte Unmittelbarkeit ist, dass es ein leeres Tun ist, geistiges Tun, aber weder Anschauen noch Denken, oder wenn dann beides, man kann es noch gar nicht wirklich unterscheiden. Sie erinnern sich vielleicht an das Intelligieren bei Fichte, das ist auch so, die oberste Tätigkeit des Denkens ist noch vor jeglicher Differenz. So ähnlich schildert Hegel auch das Sein als solches, also diese erste Variante, auf die wir im Absoluten stoßen. Es hat sich ja selbst noch keinen Inhalt gegeben. Das ist ja bloß einmal die Unbestimmtheit. Und eben weil er so analysiert, stellt sich heraus, dass dieses Sein sein eigenes Gegenteil ist. Nämlich nichts. Eben wenn wir uns diese Absolutheit anschauen, dann ist es nichts. Es ist nichts Positives. Und der zweite Teil ist dann das Nichts, das auch wieder analysiert wird, in sehr ähnlichen Worten wie das Sein selber. Ne? Und da stellt sich heraus, dass dieses Gegenteil des Seins ebenso völlige Unbestimmtheit ist, ein leeres Anschauen oder Denken. Ne? Und das ist daher in dieser Unbestimmtheit und Leerheit dasselbe ist wie das Sein. Ne? Also einerseits das Gegenteil, hier das positive Sein, dort das negative Nichts. Ne? Aber wenn man es genau ansieht, stellt sich heraus, es ist inhaltlich dasselbe. Die Formulierung lautet so, das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Ne? Das ist das Ergebnis dieser Gegenüberstellung. Und die Wahrheit dieser gegensätzlichen Einheit, ne, das ist ja beides dasselbe, das ist einerseits gegensätzlich, aber es ist zugleich wieder identisch. Die Wahrheit dieser gegensätzlichen Einheit ist, dass jedes von beiden unmittelbar in seinem Gegenteil verschwindet. Ja? Das, man könnte sich das so vorstellen, wie ein, zuerst einmal wie ein Vexierbild. Ne? Da kann man so und so hinschauen, man weiß nicht genau, ist es das eine oder das andere. Ne? Kommt der Reiter aus dem Bild heraus oder reitet er hinein? Ne? Kann man sich so umstellen jederzeit. Das bewegt sich dann, das springt um. Ne? Und daher kommt Hegel dann als Resultat dieser Wahrheit auch zu einem dritten Begriff einer Bewegung. Es ist so, dass hier das Unterscheiden von Sein und Nichts und das Überbrücken dieses Unterschieds zusammen den Begriff des Werdens ergeben. Das Nichts geht über in Sein und das Sein geht über in Nichts. Man könnte also auch sagen, Entstehen und Vergehen. Das ist das Resultat dieses Gegensatzes, der sogleich wieder in sich vermittelt ist und eine Einheit bildet. Ja? Und dieses Werden ist also die erste Vermittlung des Gegensatzes und das Werden geht aber selbst wieder zugrunde, weil in ihm der Unterschied zwischen Sein und Nichts sich auflöst. Ja? Das Werden ist aber Vermittlung des Gegensatzes von Sein und Nichts. Wenn jetzt der Unterschied als solcher sich auflöst, dann löst sich das Werden selbst auf. Der Unterschied von Sein und Nichts verschwindet in dieser Bewegung, weil sie ineinander übergehen und damit verschwindet das Werden selbst und es entsteht eine neue, eine höhere Stufe des Seins, ein bestimmteres Sein. Und das nennt Hegel dann das Dasein. Und von dort dann viele weitere Bestimmungen. Das war also jetzt nur der Einstieg in die Logik. Das Dasein, das dann eben Bestimmtheit ist und Realität ist und Negation ist und so weiter, also ganze Kette, das Ganze eben unter dem Titel der Qualität und die schlägt wieder für Hegel um in Quantität dann und die eine von beiden ist dann wieder das Maß, also Sie können diese drei Schritte endlos verfolgen im ganzen Werk. Also so wie ich es Ihnen geschildert habe, scheint Hegel das Kunststück gelungen zu sein, dass hier aus der vollkommenen Unbestimmtheit Differenzierung entsteht. Dass das Denken sich also selbst differenziert hat. Dass eine Unterscheidung getroffen wird aus dem Denken selbst, eben von Sein und Nichts, im Gegenteil sogar, und diese Unterscheidung ermöglicht dann wieder eine Vermittlung, einen dritten Begriff, aus dem heraus dann die ganze Dialektik unter drei Schritt sich weiterentwickeln kann. Ja? Also dieser erste Anfang ist das Ausschlaggebende. Wir sind aus der Unbestimmtheit in die Bestimmtheit übergegangen. Ohne irgendwelche sinnlichen Einflüsse oder sonst was, sondern rein aus dem Denken. Ja? Müssen wir aber schauen, ob das wirklich so klaglos funktioniert hat. Nicht? Hört sich natürlich sehr, sehr gut an. Jetzt, wir können jetzt einmal fragen, warum das Sein und das Nichts überhaupt unterscheidbar sind, obwohl sie doch dasselbe sind. Ja? Wieso kann man den Unterschied überhaupt machen zwischen Sein und Nichts? Für Hegel selber ist die Unbestimmtheit des Seins, ne, obwohl das negativ formuliert, Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit, ne, ist diese Unbestimmtheit des Seins eine positive Bestimmung. Eine Qualität schon. Nämlich im Unterschied zu all den Bestimmungen, die aus dem Sein später noch resultieren werden. Ja? Im Unterschied zu diesen Bestimmungen ist jetzt noch nichts da. Ja? Es ist nur das Absolute selber da, aber noch nicht in den Bestimmungen, die im Absoluten als solchen alle enthalten sind. Ja? Von denen her abgehoben ist das Sein unbestimmt. Ja? Und diese Unbestimmtheit kann man dann natürlich auch nichts nennen. Aber es ist für ihn im Unterschied zu Bestimmungen eben eine Qualität. Wir bestimmen das Sein als Unbestimmtes. Das ist die erste Qualität, die wir vorfinden. Seine Unbestimmtheit macht selbst seine Qualität aus, schreibt er wörtlich. Es ist eben das Absolute noch in seinem totalen Anfang, bestimmungslos noch, ne? Aber es ist eben positiv doch das Absolute. Ja? Weil wir sind ja hineingestiegen über die Phänomenologie des Geistes in die Absolutheit selbst. Und deswegen kann Hegel sagen, das ist eine positive Qualität. Und trotzdem steht natürlich dieses Absolute jetzt im Gegensatz zu dem, was sonst noch aus dem Sein sich entwickelt. Alle diese Bestimmungen, ich habe kurz angedeutet, und dann müssen wir übergehen zur Wesenslogik eben und zur Begriffslogik und kommen dann zur Methode, zur absoluten Idee, zu all dem, was ich schon vorweg angedeutet habe. Und zu all diesen Bestimmungen steht das Sein als solches im Gegensatz. Es ist nichts von all dem. Das hat es alles noch nicht. Also dieses Sein als Anfang betrachtet, ist jetzt eigentlich wieder das Nichts. Ne? Im Vergleich zu dem, was an Bestimmungen noch resultieren wird. Also die positive Seite ist das Sein und die negative Seite ist eben, dass es sich erst entwickeln muss. Ja? Dass es die Bestimmungen noch nicht hervorgebracht hat. Also wenn wir überhaupt den Unterschied machen wollen, dann machen wir ihn aus der Perspektive des Absoluten. Ja? Wir machen ihn aus der Perspektive des entwickelten Absoluten, aus der Perspektive der absoluten Idee. Ja? Das Sein ist der erste Anfang, das sich ja zur absoluten Idee hin entwickeln soll. Ja? Und methodisch auch dorthin entwickelt. Die absolute Idee ist ja als Methode in allen Momenten schon drinnen. Ne? Daher muss das Sein sich ja notwendig dorthin entwickeln. Also von diesem Standpunkt aus können wir sagen, das ist positiv schon das Absolute, aber es ist negativ noch nicht bestimmt. Ne? Negative Seite heißt, es ist noch nicht konkretisiert. Daher haben wir vom Absoluten her diese Unterscheidungsmöglichkeit. Ne? Damit ist aber natürlich vorausgesetzt, dass das Denken das Absolute ist. Das Denken selber in dieser ganzen Entwicklung, das dann zum Schluss wieder zu seiner eigenen Idee kommt, absolute Idee wird, das müsste jetzt eigentlich das Absolute sein, damit wir überhaupt vom Absoluten her diese Unterscheidung zwischen Sein und Nichts machen können. Weil es ja eine Unterscheidung im Rahmen des Absoluten ist. Seine eigene Unbestimmtheit und seine eigene Bestimmtheit. Das Absolute unterscheidet sich selbst in Sein und Nichts, kann man sagen. Aber wir wissen ja doch gar nicht, ob das Denken das Absolute ist. Das sollten wir doch erst dadurch nachweisen, dass wir die Selbstdifferenzierung des Denkens zeigen. Ja? Bitte.
Ja, wir wissen es aus der Terminologie des Geistes nach Hegel.
Deswegen ja, schon. Aber er kommt jetzt in der Selbstdifferenzierung, wenn er die nachweisen soll, in den Zirkel hinein, dass er sie nur zeigen kann, wenn er das Absolute als Entwickeltes schon voraussetzt. Und aus der Position des Absoluten dann den Unterschied von Sein und Nichts macht. Ja? Und damit dieses Absolute wirklich das Denken sein kann und das Denken das Absolute sein kann, müssten wir eigentlich schon zeigen, dass es sich selbst differenzieren kann. Also wir kommen in den Zirkel hinein, dass die Selbstdifferenzierung das Absolute voraussetzt und das Absolute setzt die Selbstdifferenzierung voraus. Ja? Aber immer wenn wir das eine haben wollen, müssen wir das andere schon heranziehen. Und in diesem Zirkel gibt es jetzt eigentlich keine echte Begründung für die Absolutheit. Ja? Dieser Zirkel sagt eigentlich nur, das Denken ist absolut, behauptet es, ohne es begründen und zeigen zu können. Die Absolutheit des Denkens ist schon vorausgesetzt. Ne? Sie setzen sich gegenseitig voraus, Selbstdifferenzierung und Absolutheit des Denkens. Ja?
Das ist mir noch nicht ganz klar. Ja? Man kann ja sagen, im Sinne Kant und Hegel der Phänomenologie des Geistes beim Konkreten und setzt dann eine Abschlussstufe nach der anderen und macht es schon auf.
Ja, ja. Schon, von diesem ausgehen. Aber er macht. Naja, er macht es ja nicht so, dass er jetzt von diesem Ausgehen einfach wieder hinuntersteigt, was er in der Phänomenologie hinaufgestiegen ist, sondern er setzt ja die Differenzierung des Absoluten selber beansprucht hat. Das Wesen Gottes vor der Schöpfung, ja, das differenziert sich selbst. Und wenn wir das weglassen, diesen Blick vom Absoluten her, das sich bereits entwickelt hat, und das Ergebnis der Phänomenologie des Geistes, diese Identität des absoluten Wissens jetzt nur vom Endlichen her betrachten, dann können wir den Unterschied zwischen positivem Sein und negativem Nichts nicht mehr machen. Dann haben wir nur mehr die Negation der Bestimmungen. Aber die Positivität dieses Seins als Anfang des Absoluten, die haben wir nicht mehr. Ja? Wie wollen Sie denn diese Identität, das haben wir bei Schelling jetzt auch schon gesehen, ne? Wie wollen Sie denn die Identität für sich allein jetzt bestimmen? Sie können sie eigentlich zuerst einmal nur erreichen vom Endlichen her, ja? Und dann ist es eben das, wo die Differenz sich auflöst. Aber genau diese Auflösung ist immer daran gebunden, dass es die Auflösung einer Differenz ist. Dass es die Identität des Endlichen ist, ja? Und vom Endlichen her ist es eben nur, wenn Sie es abheben wollen, nur mehr Negation.
Das weiß er ja, oder?
Ob er es weiß oder nicht, ist mir nicht so ganz klar. Ich vermute vielmehr, er ist so überzeugt von seiner Absolutheit des Denkens, dass es ihm gar nicht auffällt, dass er hier das Absolute voraussetzt, der Selbstdifferenzierung. Ja? Er weiß eben, das Denken ist das Absolute, mit den Argumenten, die ich vorher schon gebracht habe, dass wir, wenn wir über das Denken hinausdenken, immer wieder nur ins Denken kommen. Ja? Er ist einfach vollkommen überzeugt, dass das Denken das Absolute ist. Und daher lässt das einfach in sich kreisen und sich gegenseitig voraussetzen, ne? Was ja eigentlich ohnehin das Argument war, das Denken setzt sich selbst voraus. Ne? Und genau das macht er jetzt aber. Und nur von dieser Absolutheit, der entwickelten Absolutheit her, von den Bestimmungen her, von denen er behauptet, es seien die Bestimmungen Gottes, ne? Nur von dort her kann er den Unterschied zwischen Sein und Nichts in dieser positiven Weise machen. Dass er das Sein überhaupt als Positives betrachtet, im Unterschied und als Gegenteil zur Negativität des Nichts. Ne? Vom Endlichen her ist es einfach nur Negation. Da kann man nicht sagen, es ist positiv. Ne? Weil in welcher Weise soll es denn positiv sein? Ja, vielleicht wieder nur als Denken, als Denkendes. Das schon. Aber da haben wir ja schon gesehen, das Denkende ist angewiesen auf Inhalte. Ne? Es ist nicht mehr als das Bewusstsein von der Endlichkeit, der Inhalte und seiner selbst. Ne? Aber die Absolutsetzung dieses Denkens wäre nur möglich, wenn wir wirklich zeigen, wie es sich differenziert aus sich selbst. Ohne jetzt die Absolutheit schon vorauszusetzen. Ne? Also das ist Hegel damit überhaupt nicht gelungen. Es bleibt dann dieses Unbestimmte, die Identität wieder nur so zu fassen, dass man sagen kann, dass sie an jedem Inhalt vorhanden ist. Also dieses Vorausgesetzte ist natürlich in seinen Inhalten irgendwie mit drinnen und von den Dingen könnte man wieder sagen, dass sie sind. Das kann man schon sagen. Bezieht sich aber wieder auf die Endlichkeit der Dinge. Auf die Endlichkeit von Subjekt und Objekt und so weiter. Also an dem ist diese Voraussetzung das Unbestimmte das. Aber mehr ist es nicht. Und das Unbestimmte das und die Identität ist eben zurückgebunden und notwendig gekoppelt mit der Endlichkeit. Wir stehen eigentlich wieder nur bei der unendlichen Endlichkeit. Und wir können und müssen natürlich das Denken selbst mit integrieren. Denn das Denken weiß diese unendliche Endlichkeit. Aber es ist damit auch nicht mehr darüber hinaus als so, dass es eben die Problematik durchschaut. Nicht aber so, dass es hier jetzt einen absoluten Grund gibt. Und daher sind wir wieder dabei, dass das Denken selber seine eigene Endlichkeit akzeptieren muss. Und obwohl es über alle Endlichkeit hinaus ist, eigentlich im ersten Hinblick könnte man glauben, drüber steht über alle Endlichkeit, kann es sich davon nicht lösen. Es braucht die Endlichkeit. Also wir stehen genau bei der alten Problematik wieder. Und genau das haben Fichte und Schelling versucht zu überwinden. Und Hegel, der jetzt so auftrumpft und sagt, ich bin der konsequenteste Idealist, tappt in dieselbe Falle, genau genommen. Und müsste eigentlich jetzt auch wieder einen Grund suchen, der übers Denken hinausgeht, wie es Fichte und Schelling vorher schon gemacht haben, oder Schelling nachher noch. Was auch nicht gelungen ist. Daher hat uns Hegel über die Grundproblematik des Idealismus nicht hinweggeholfen. Ganz im Gegenteil, wir sind wieder dabei gelandet. Die Unmöglichkeit, das Denken selbst als Absolutes anzusetzen, hat sich wieder herausgestellt. Also, wenn man das jetzt als die letzte Spielart des Idealismus nehmen, die ich hier vorführe, eine Variante, wir haben etliche Varianten jetzt durchgemustert, so nicht so, dass wir wirklich jeden Autor extrem interpretiert hätten und ihn als seinen Spielarten noch verfolgt hätten, aber doch so, dass wir prinzipiell die Problematik einsehen können. Dafür ist es, glaube ich, ausreichend gewesen. Wenn wir das sehen, es kommt immer dasselbe Problem heraus, dass das Denken als solches entweder nichts ist oder eben auf anderes bezogen sein müsste. Wir kommen nicht drum herum, dass das Denken irgendetwas anderes braucht, wenn es sich eben selber nicht differenzieren kann. Weil es sonst überhaupt nicht sein könnte. Es braucht etwas, woran es sich selber bestimmen kann, damit es sich dann auch selber wissen kann. Ohne ein anderes ist es einfach die bloße Unbestimmtheit und Inexistenz. Und dieses andere müsste dem Denken Wirklichkeit geben und Leben geben, wie wir es beim Fichte in der Wissenschaftslehre auch den 1.2 schon gesehen haben, und Inhalt geben. Aber Fichte hat damals gesagt, es müsste der absolute Grund über dem Denken noch sein, von dem dieses Leben, dieser Inhalt, diese Wirklichkeit kommt. Wenn wir es aber so versuchen, auf diesem Weg, dem Denken selber, das schon die Voraussetzung aller seiner Inhalte ist, das schon der universale Grund alles Bewusstseinsinhaltes ist, wenn wir dem jetzt noch einmal einen noch universaleren Grund voraussetzen wollen, dann kommen wir immer wieder nur ins Denken hinein. Also auf dieser Ebene des Grundes, des Allgemeinen, des Vermittelnden von allem, können wir nicht weiter aufsteigen. Weil wir da immer nur im Denken bleiben. Dort werden wir sicher nicht das finden, was das andere des Denkens ist, damit es sich überhaupt differenzieren kann. Sondern wir müssen dazu eben auf die Ebene des Inhalts gehen. Im Inhalt ist die Begrenztheit des Denkens markiert. Hier haben wir die Differenz Subjekt-Objekt, das Wissende, das Gewusste. Im Inhalt müsste etwas ganz anderes dazukommen. Also einerseits diese Voraussetzung immer in sich selber, die Idealisten haben dazu verleitet, das Denken absolut zu setzen, wie wir es am deutlichsten bei Platon und bei Hegel sehen. Ne? Und dann auch später im Neuplatonismus bei Plotin zum Beispiel ist es auch ganz extrem. Ne? Das ist vielleicht sogar noch deutlicher von Platon her, weil Platon ist ja in seinen vielen Dialogen eher verschliffen, da kommt man gar nicht so genau drauf, wie er es meint. Bei Plotin wird es dann ganz deutlich herausgeholt, das Denken ist das Absolute und bringt aus sich dann alle Unterschiede hervor. Ne? Und bei Hegel genauso. Ne? Weil ihm das Denken sich selber immer vorausgesetzt ist. Aber auf dieser Ebene bleiben wir genau genommen doch immer nur im Denken und die Absolutheit ist eine erschlichene. Also auf der Ebene des Inhalts müsste etwas anderes da sein. Und dieses andere ist immer schon da, wenn wir überhaupt bestimmten Bewusstseinsinhalt haben. Ja? Weil er ja aus dem Denken allein nicht kommen kann. Wenn wir also überhaupt etwas wissen, ein inhaltliches Bewusstsein haben, dann gibt es immer auch einen Inhalt, der nicht bloß Denken ist. Ja? Das können wir jetzt a priori schon sagen, es kommt nur darauf an, den zu finden. Ja? Es müsste also etwas ganz anderes sein, was nicht in die Allgemeinheit des Denkens fällt und auch nicht in die reflexiven Relationsbeziehungen, die das Denken überall herstellt. Ne? Weil es ja überall seinen Inhalten steht und überall die Verbindung und Beziehung herstellen kann. Also über das müsste es alles hinaus sein, es müsste also was ganz Besonderes sein. Das ganz Besondere, das Einmalige, das kann selbst nicht mehr im Denken verortet werden. Das wäre etwas, was sich der Allgemeinheit, der Verallgemeinerung widersetzt. Was nicht mehr da ist, wenn wir es verallgemeinern. Oder auch, wenn wir es mitteilen und wenn wir es teilen wollen, ja, dann ist es nicht mehr es selbst. Das heißt, wir müssten eigentlich etwas finden, dieses andere, was individuell ist. Entweder das Individuum selbst oder etwas am Individuum. Ja. Individuum ist eben das Einmalige, das nicht Mitteilbare, ja, das nicht Teilbare. Und das nicht bloß in Relation zu anderen Stehende, sondern ganz es selbst seiend. Also es kommt hier etwas in Betracht, was eben Individualität hat. Das müsste völlig anders sein als das Denken. Und das kann ihn daher auch nicht aus dem Denken selber stammen. Daher ist es verfehlt, wenn man dann irgendwelchen Substanzen, also Dingen, ja, falls jetzt anorganische Gegenstände, wie bei Hegel die Erde zum Beispiel, oder die Pflanzen, Tiere, Menschen, wenn man die zwar als Individuen bezeichnet, bei Platon zum Beispiel die Ideen, dann als Substanzen, aber ihnen geistige Einheiten zugrunde legt. Die Ideen oder eben die Selbstbezüglichkeit des Denkens, wenn man das versucht, dann verfehlt man immer diese Einmaligkeit der Individualität. Dann bleibt es immer im Allgemeinen des Denkens verhaftet, dann ist es nie die eigentliche Eigenart des Gegenstandes. Aber, bitte?
Dieses Individuum ist aber dein, also,
das lasse ich jetzt einmal offen, das ist jetzt einmal nur eine Forderung. Ja. Das ist einmal nur eine Forderung, damit wir sehen, es müsste sich vom Idealismus abheben. Ja. Der Gegensatz ist eben die Einmaligkeit. Während im reflexiven Bereich immer die Allgemeinheit vorherrscht. Wie wir dazu kommen, ja, werden wir sehen.
Er kann ja nicht immer ein Denken zu diesem Individuum vorbringen, oder? Weil wenn alle Denken die Möglichkeit haben, zu diesem Individuum vorzubringen, dann sind sie natürlich selbst da.
Ja, ja, das ist problematisch. Ne? Sogar wenn man es beweisen will durch philosophische Reflexion, ne? Dann scheint es schon fast von vornherein ins Denken hereingeholt. Ne? Ja, mit dem müssen wir uns herumraufen. Also ich bringe Ihnen ohnehin jetzt nur Fehlschläge, ja, in dem Semester. Aber im nächsten Semester möchte ich eine andere Variante vorstellen. Ja? Gut. Aber was die Idealisten dazu verleitet, dass sie dem Denken diese Individualität zusprechen, ist schon auch der Begriff des Denkenden oder Wissenden selber, der ja die oberste Einheit aller seiner Inhalte ist. Ne? Und insofern konkurrenzlos drüber steht. Das ist das Einzige da oben. Ne? Das ist eben die Einheit des Ich, könnte man auch sagen. Wo ja auch immer diese diese Konnotation mit der Individualität enthalten ist zumindest, auch wenn man es nicht wirklich einlösen kann, ja, im Begriff der Selbstreflexion. Aber es ist trotzdem diese Einheit, dieses letzte Oberste, das neben sich nichts mehr hat. Ja. Das oberste Denkende selber, das scheint jetzt eben ein Individuum sein zu müssen. Ja. Weil es das Einzige ist. Und gerade wenn man sagt Selbstbezug, ne, wenn man es so charakterisiert, dann heißt das eben, es bezieht sich nur mehr auf sich und hat nichts mehr anderes außer sich. Ne? Da wird das noch unterstrichen, dass es das Einzige ist, dass es das Einmalige ist. Ne? Und aus diesem Begriff heraus, den man da individuell ansetzt, im Geiste und als Absolutes auch ansetzt, könnte man dann verführt sein, individuelle Geister als Resultat der Tätigkeit dieses Absoluten anzusetzen. Ne? Oder individuelle Seelen. Das ist eben bei Platon der Fall. Aus dieser Selbstbezüglichkeit des absoluten Prinzips, aus der Selbstbewegung, resultieren dann die endlichen Seelen. Die Weltseele zum Beispiel. Oder die Seele auch der Gestirngötter. Oder die Seele der Menschen. Das sind die unsterblichen Seelen, die genauso individuell sein sollen. Weil ja das Prinzip selber individuell ist. Aber in Wirklichkeit ist diese Individualität nur die höchste Allgemeinheit überhaupt, die alles andere in sich einschließt. Also vom rein Geistigen her, vom Reflexiven her, ist uns nicht klar, wie wir dieses Oberste jetzt als Individuum ansehen sollen. Wenn es Individuum ist, müsste es eigentlich auch wieder gegen anderes Individuum abgegrenzt sein. Aber es ist überhaupt nur mehr das Einzige, weil es alles umfasst. Also es ist die höchste Allgemeinheit. Und im deutschen Idealismus haben wir es auch gesehen, immer wieder diese Verwandtschaft zwischen dem Absoluten und dem menschlichen Selbstbezug des Geistes, also dem Ich. Das war zum Teil verwandt, ne? Im Ich haben wir dann den Einstieg ins Absolute gefasst und zum Teil haben wir gesehen, war es sogar dasselbe. Ne? Dass die Vernunft eben identisch ist mit dem Absoluten, einsteigt ins Absolute, ne? Bei dem späten Fichte auch. Ne? Also dieses Zusammenfallen der beiden Seiten. Und da möchte ich Sie jetzt noch kurz auf Hegels Entwicklung der, oder Grundlegung der Individualität aufmerksam machen, in der Begriffslogik gleich am Anfang. Ja, versucht Hegel den Grundstein zu legen für das, was nachher in der Realphilosophie immer wieder als Individualität auftreten kann. Also in der Natur zum Beispiel die Erde, ne, oder dann in der Geistphilosophie natürlich die Menschen, die einzelnen Personen, aber eben auch eventuell die Staaten und so weiter. Ne, werden immer wieder zu Individuen erklärt. Und die Grundlage dafür ist eben die Selbstbestimmung des Begriffs. Am Anfang der Begriffslogik, wo alles wieder zusammengeht in die Unbestimmtheit des allgemeinen Begriffs, ja, wo alle vorherigen Bestimmungen eben aufgehoben sind, da ist der Begriff nur mehr mit sich selbst allein, mit seiner eigenen Identität. Und das ist die Allgemeinheit des Begriffs. Aber er ist natürlich nicht jetzt plumpe Negation aller Differenzierung, sondern er ist eben Selbstbezüglichkeit. Ja? Absolute Negation. Absolute Negativität. Ja? Und daher unterscheidet er sich selbst von sich. Seine eigene Allgemeinheit unterscheidet er von den besonderen Inhalten, die er in sich hat. Er ist ja eine Gestalt des Absoluten und hat besondere Inhalte in sich, unterscheidet also durch seine Selbstreflexion in sich Allgemeines und Besonderes. Das Allgemeine ist selbst eine besondere Art des Besonderen. Das ist ein höheres Allgemeines. Prinzipiell eben die Selbstbezüglichkeit des Begriffs oder des Denkens. Und diese Unterscheidung ist aber von der Art, dass die Allgemeinheit nun in beiden vorhanden ist. Denn das Besondere ist ja jetzt auch nichts völlig Einzelnes. Ja? Sondern es ist ja selbst schon eine Allgemeinheit. Es ist eben eine besondere Allgemeinheit. Aber es fällt aus der Allgemeinheit nicht völlig heraus. Also das Allgemeine und das Besondere werden zwar unterschieden, aber es sind beides Formen der Allgemeinheit. Und deswegen muss das Besondere als Form der Allgemeinheit auch die Allgemeinheit in sich haben. Und die Allgemeinheit heißt aber Selbstbezug. Ja? Also das Besondere selber muss jetzt als Synthese, nicht im Gegensatz zum Allgemeinen, sondern so, dass es das Allgemeine in sich hat, das Besondere muss jetzt besonders für sich selbst sein. Es weiß sich als besonders. Und dadurch grenzt es sich gegen alles andere ab. Und jetzt ist es nicht mehr ein Besonderes, sondern es ist es ein Einzelnes. Ja? Das Besondere, das sich selbst gegen alles abgrenzt. Weil es in sich den Selbstbezug hat und der Selbstbezug eben wieder eine Grenzsetzung gegen alles andere ist. Ja? Es bezieht sich nur mehr auf sich selbst. Das ist der Schritt, der dritte Schritt jetzt bei Hegel. Ja? Aus dem Allgemeinen und dem Besonderen als Synthese folgt das Einzelne. Also jenes Besondere, das sich auf sich bezieht. Und jetzt aber natürlich, weil es sich auf sich bezieht, wieder dasselbe ist wie das Allgemeine. Das war ja schon die ursprüngliche Beziehung auf sich. Sodass dieses Einzelne nie bloß Einzelnes bleibt, sondern zugleich eben als Moment in die Gesamtheit der Begriffsbewegung eingeht und bezogen sein kann und einbezogen werden kann, insbesondere und allgemein. Es fällt nicht heraus aus der Begrifflichkeit, aus dem Geistigen. Obwohl es als Einzelnes festgehalten wird, steht es in der Ordnung des Begriffs selber. Ja? Also das sehen Sie bei Hegel, er hat wirklich raffinierte Tricks, um jede Art von Moment abzuleiten aus dem Denken. Ja? Also auch das, was eigentlich dem Denken völlig entgegengesetzt ist, das Einzelne. Und in diesem Punkt geht er eigentlich weiter als die anderen, als Fichte und Schelling, die den Unterschied zwischen Einzelnen und Besonders nie so richtig zugespitzt haben. Ja? Während der Hegel mit diesem dritten Schritt eben das Besondere noch einmal auszeichnet, vor allen anderen Besonderheiten. Es hat auch diese Einzelheit an sich, jedes Besondere. Und so, dass insgesamt alles, was real ist, zugleich ein Einzelnes ist und ein Besonderes ist in Bezug auf Gemeinsamkeiten mit anderen und ein Allgemeines ist. Also alles zugleich. Aber man muss natürlich dazu sagen, das resultiert auch wieder aus der Selbstdifferenzierung des Denkens. Der Begriff, der sich selber in diesen Unterschied setzt und dann noch einmal sich auf sich bezieht und so weiter. Also dazu wäre vorausgesetzt, dass wir diese Selbstdifferenzierung akzeptieren. Das haben wir aber gesehen, das funktioniert überhaupt nicht. Das spielt sich nur im Rahmen der hegelischen Logik so ab. Also können wir den Geist in seiner Absolutheit und Selbstdifferenzierung, woraus er sogar die Individualität ableiten möchte, können wir in dieser Weise nicht gelten lassen. Und von daher gehe ich jetzt zu Aristoteles über. Ja, historisch ein bisschen ein Rückschritt, aber das macht nichts von der Thematik her, es ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben ja die Kritik des Aristoteles an Platon noch gar nicht einmal besprochen. Also auch bei Aristoteles ist es so, dass diese Selbstdifferenzierung des Geistes abgelehnt wird. Er durchschaut das, ich weiß nicht, ob er es genau so durchschaut, wie ich das bei der Darstellung von Platon dann kritisiert habe, aber in seinen Ergebnissen läuft es darauf hinaus. Also er stellt genau diesen letzten Grund in Frage, der bei Platon Selbstbewegung geheißen hat. Das Absolute, das Oberste, das nicht mehr aufs Endliche bezogen ist, sondern nur mehr auf sich selbst bezogen ist. Wobei Bewegung in dem Zusammenhang nichts anderes heißt als Denken. Also den stellt Aristoteles völlig in Frage und damit stellt er auch diese Autarkie, diese Selbstgenügsamkeit, diese, man könnte sagen, Asseität des Absoluten in Frage. Er meint nämlich, dass wenn man überhaupt von Selbstbewegung spricht, man zwei Seiten unterscheiden muss, nämlich eine aktive und eine passive Seite. Das eine ist das Bewegende und das andere ist das Bewegte. Diese beiden Seiten stecken in der Selbstbewegung immer drinnen, es ist ein wirkendes und es ist ein leidendes. Und wenn es jetzt ein reiner Geist wäre, der mit sich selbst völlig identisch ist, dann darf es diese beiden Seiten aber nicht geben. Kann sich ein bewegendes und ein bewegtes geben. Das Bewegte wäre zudem schon eine abgeleitete Bestimmung, ein begründetes, eine Endlichkeit im Absoluten. Und daher lehnt Aristoteles diese Art von Bestimmung für das Absolute völlig ab und ist der Ansicht, dass die Selbstbewegung überhaupt nur auftritt im Rahmen von Lebewesen, die einen Körper haben und eine Seele. Die Seele bewegt dann den Körper und das ist die Selbstbewegung. Also haben wir ein Wirkendes, das ist die Seele, und dann haben wir ein Leidendes, das ist der Körper, der bewegt sich dann eben auf Befehl der Seele da und dorthin. Wobei die Seele selber wieder abhängig ist von dem, was sie begehrt. Also von irgendwelchen Objekten, die sie haben will, und darum läuft das Tier eben zur Tränke und so weiter. Also die Seele ist hier keineswegs selbst jetzt wieder ein absolutes wirkendes Prinzip, sondern ist selber wieder abhängig von der Umwelt. Also in diese Endlichkeit holt Aristoteles die Selbstbewegung herunter. Weil eben prinzipiell die passive oder abgeleitete Ebene dann schon drinnen steckt. Anders lässt sich gar nicht bestimmt denken. Und wenn das aber so der Fall ist, dann können wir auch das Absolute, diesen Geist nicht mehr dazu heranziehen, dass alles Geistige in sich hält und trägt. Dann kann es nicht sein, dass die Ideen keine Materialität brauchen, keine Dinge brauchen, sondern nur im Absoluten verankert sind. Genauso die Seelen der Menschen, die da wieder zurückkommen sollen in das rein Geistige, ohne Körper. Also das wäre dann nicht möglich, weder die Ideen, noch die Seelen, noch eventuell auch die Zahlen, die bei Platon noch unabhängig vom Körperlichen auftreten können. Die werden alle bei Platon getragen durch den absoluten denkenden Gott, durch diese reine Geistigkeit. Wenn die jetzt nicht mehr da ist, dann können die anderen abgeleiteten geistigen Ebenen auch nicht mehr dadurch gehalten werden. Dann brechen sie in sich zusammen. Und eben da hakt Aristoteles immer wieder auf Platon los, auf die Ideenlehre und sagt, das ist leeres Gerede, das ist Abstraktion, das ist nichts wirklich Seinshaltiges, das hat keine Kraft in sich, das kann nicht Substanz der Dinge sein und so weiter. Also er kritisiert ganz scharf die Ideenlehre. Aber das heißt nicht, dass Aristoteles jetzt das Geistige völlig wegstreichen will. Einfach eliminieren oder leugnen, ganz im Gegenteil. Man könnte sagen, er will es retten. Das Geistige soll eben sich wirklich realisieren können. Wenn es bloß mit sich selbst allein ist, dann geht es zugrunde. Also muss er etwas finden, woran das Geistige sich realisieren kann, woran es eine Basis hat, um zu existieren. Und dieses Andere des Geistes, also wenn es wirklich nicht geistig ist, sondern ein Gegenprinzip ist, dieses Andere des Geistes ist für Aristoteles die Materie. Und das Geistige an der Materie ist die Form. Also so, indem es an der Materie Form ist, ist das Geistige wirklich. Ohne Materie bleibt es abgehobenes Nichts. Wirklichkeit hat es nur als Form einer Materie. Und ohne Materie gibt es keine wirkliche Form. Die Form muss immer an etwas sein und an der Materie sein. Die kann nicht für sich allein sein, außer im Nachhinein, wenn wir es dann heraus abstrahieren. Aber zuerst einmal, ursprünglich, muss sie an der Materie vorhanden sein. Also ist das Sein nicht ein abgehobener Begriff, wie bei Platon, oberster Begriff, sondern das Sein ist ursprünglich eine geformte Materie. Also sinnlich wahrnehmbare Gegenstände. Das Sein ist aus diesem Himmel der Ideen und des Denkens heruntergeholt, mitten in die empirische Welt hinein. Das, was ursprünglich existiert, das sind die Erfahrungsgegenstände, die wir wahrnehmen können. Und die auch veränderlich sind. Das war immer das Problem, dass man in der Tradition bis Platon diese Veränderlichkeit der Dinge abgelehnt hat. Weil die sind ja nicht wirklich, die entstehen ja nur und vergehen wieder. Und deswegen hat sich ja auch Parmenides und hat sich dann Platon davon möglichst zurückgezogen und eben versucht, die Fundierung ganz im Geistigen zu leisten. Und jetzt, wo das gescheitert ist, kommt Aristoteles auf das wieder zurück. Das Sein ist in den Dingen selber drin. Die sind das ursprüngliche Sein. Diese Gegenstände der Erfahrung, die erforscht er dann auch vielfach in empirischer Weise, ganz ausführlich, große Empiriker insofern. Aber nicht nur empirisch geht er an die Sache heran, sondern er versucht auch, die Grundstruktur dieses endlichen Seienden aufzuzeigen. Wie es prinzipiell als solches bestimmt ist. Und wie es dann von dort eben auch in die Gesamtheit des Kosmos hineingehört. Und was dann auch das Prinzip dieses ganzen Kosmos ist. Also dieses erste Seiende ist Verbindung von Materie und Form. Das nennt Aristoteles auch das Zusammenganze. Ja, also im griechischen Wort Synolon. Das Zusammenganze heißt es wörtlich übersetzt. Synolon. Eben das, wo beides zusammenkommt, wo eben Materie geformt ist und die Form ihre Verwirklichung gefunden hat. Und das ist der konkrete einzelne Gegenstand, der unmittelbar vorliegt, ja, den wir sinnlich erfassen können. Das nennt Aristoteles auch die erste Substanz. Und alles Sein können wir immer nur von dieser ersten Substanz direkt aussagen. Die erste Substanz ist das, wovon alles ausgesagt wird, alle Eigenschaften, alle Bestimmungen, ne? Und die selber nicht mehr ausgesagt wird als Eigenschaft von etwas anderem, sondern die wirklich das Bestehende ist, auf das sich die Begrifflichkeit und die Geistigkeit beziehen. Und die Materie an dieser ersten Substanz, an den einzelnen Gegenständen, ist das Realisierende und zugleich das Individualisierende der Form. Die Form als solche ist ja Allgemeinheit und sie könnte auch bei vielen Gegenständen dieselbe sein. Aber wenn es realisiert ist, materiell, dann können die Gegenstände trotz gleicher Form nicht einfach völlig identisch sein. Sondern sie unterscheiden sich voneinander durch die Materie. Und die Form wird durch die Materie nicht festgelegt vorweg, sondern die Materie ist von der Art, dass sie die verschiedensten Formen aufnehmen kann. Einmal die, einmal die. Ne? Und weil sie das kann, drum verändert sich der Gegenstand auch. Die Form nimmt die oder jene, die Materie nimmt die oder jene Form auf und geht von einer Form zur anderen über. Kann sie in verschiedenster Weise verändern, in eine andere Form hinüberbewegen. Aber eben, die Form ist flexibel, die Form legt nicht fest. Ne? Also wenn Sie nur einen Marmorblock haben, dann sagt er nicht, welche Statue Sie daraus heraushauen können. Ne? Das bleibt offen. Sie können diese oder jene heraus. Aber wenn die Form einmal da ist, dann haben wir es. Ne? Dann geht nicht mehr sehr viel. Ne? Könnte man höchstens eine kleinere dann noch daraus machen. Insofern wäre die Statue wieder Material, also Materie für eine kleinere Statue. Ne? Eine neue Form. Das geht dann schon. Also wie gesagt, wenn die Form gleich ist, so ist doch notwendig ein anderes Materiestück vorhanden, wenn es verschiedene Gegenstände sind. Damit Sie sich was vorstellen können unter dieser Individualisierung. Wenn Sie zum Beispiel völlig gleich geformte Zündhölzer haben oder völlig gleich geformte Kerzen haben, dann ist doch für jedes Zündholz ein anderes Stück Holz notwendig. Sie können nicht das identische Stück für viele nehmen. Da kriegt auch der Kleine, kleinere, aber die sind wieder voneinander verschieden. Oder beim Wachs, ich kann nicht dasselbe Wachsstück für die verschiedenen Kerzen nehmen. Also dadurch ist die Materie eben das Individualisierende an der Form. Und dadurch unterscheiden sich natürlich die Gegenstände auch voneinander. Sie weichen voneinander etwas ab. Es ist nie völlig identisch. Das Holzstück ist eben ein anderes, bei dem einen und bei dem anderen Zündholz.
Ja?
Bitte?
Ist Platon ist der Himmel aber gleich? Weil Platon ist ja auch die Materie des Ungeschaffenen.
Ja, schon. Nur ist die Materie das Allerunterste geordnet. Der Untergeordnete und nicht das, was Realisierung verleiht.
Genau.
In Bezug auf die Individualität ist auch nicht so klar. Wie ich schon vorher gesagt habe, die Seelen, die sind individuell und die sind aber geistig, die unsterblichen Seelen des Menschen. oder der Gestirne oder der Welt, ja, die Weltseele. Ja. Da ist schon versucht, das Geistige individuell zu fassen und das individuelle Geistige. Ja. Während bei Aristoteles ganz dezidiert das Andere des Geistes bringt die Individualität herein. Ja. Er ist insofern Platon sehr nahe, weil er die Individualität auch sehr abwertet. Ja. Also vielleicht noch mehr als Platon, weil bei Platon ist ja was Geistiges im Menschen speziell. Ja. Und wir sollen die erhalten und möglichst entwickeln. Bei Aristoteles ist die Individualität eigentlich das, was wir überwinden sollten. Im Handeln vor allem und im Denken dann auch. Ja, in der höchsten Form des Existierens in der Theorie. Ja. Da geht es nur ums Allgemeine. Ja. Aber prinzipiell trotzdem ohne Materie kein Sein dieser Formen und mit der Materie eben individuelles Sein, ja, das sich unterscheidet von allem anderen. Ja, die Materie ist also jetzt das Formbare, an den wirklichen Gegenständen ist sie dann die Möglichkeit, in eine andere Form überzugehen. Ja. Es ist nicht so, dass die Möglichkeit vor der Wirklichkeit besteht, sondern zuerst ist die Wirklichkeit da, aber diese Wirklichkeit selber von Gegenständen hat Möglichkeiten in sich, anders zu werden, sich zu verändern, eine andere Form anzunehmen. Und die Gegenstände im Kosmos, die bewegen sich eben deshalb, weil sie eine andere Form annehmen können. Und sie bewegen sich jetzt entweder durch andere Gegenstände, das betrifft das Anorganische, oder sie bewegen sich durch sich selbst. Ja? Ich habe vorher schon kurz darauf hingewiesen, diese Selbstbewegung des Organischen. Ja? Und indem sie sich eben bewegen, von sich oder durch anderes, verändern sie sich auch gegenseitig, nehmen Einfluss aufeinander. Ja? Und dadurch entsteht insgesamt ein Prozess, die anorganischen Elemente, die vier Grundelemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, die haben eben nach Aristoteles einen bestimmten Ort im Kosmos, zu dem sie hintendieren. Ja, die Erde ganz unten, dann kommt das Wasser, die Luft, das Feuer. Ja, darum tendiert das Feuer nach oben und die schweren Gegenstände, die massigen Gegenstände nach unten zur Erde. Ja, also die bewegen sich deshalb und die meisten Dinge sind irgendwie gemischt aus den Grundelementen, und da entsteht natürlich Bewegung, wenn die jeweils nach einem Ort streben. Ja? Entsteht die Bewegung in dieser Weise, und bei den Tieren kommt eben noch dazu, und bei Menschen dann natürlich auch, dass sie sich selbst bewegen. Und zwar jetzt nicht bloß irgendwie, sondern für Aristoteles jede Bewegung ganz gezielt, ja? Zweckgerichtet. Eben bei den Elementen auf ihren Ort hin und bei den Lebewesen und bei Menschen und bei dem, was da noch drüber kommt, auf die eigene Vollkommenheit hin. Ja? Auf das Eigentliche zu Verwirklichende hin, auf das Ziel oder den Zweck, den die Lebewesen schon in sich selbst haben. Also auf die Entelechie hin. Das ist das treibende Prinzip, das teleologische Prinzip in der Bewegung der Wesen, die sich eben selber bewegen können. Beim Menschen eben ist das nicht ein Automatismus, ne, sondern er soll sich dorthin bewegen, auf seine eigene Entelechie hin. Diese Entelechie ist dann eben etwas, was nicht bloß die eigene Individualität betrifft, sondern es ist die Realisierung des eigenen Wesens oder der eigenen Art. Also schon eine Verallgemeinerung des Individuums. Ne, und das ist das Anzustrebende. Jedes Tier soll ihm seine Art repräsentieren können, ja, und dadurch dann auch sein Leben weitergeben können, ne, wenn es völlig entwickelt ist. Und bei allen solchen Wesen geht es darum, dass sie ihre spezielle Vollkommenheit erreichen. Ja. Also entelechiale Betrachtung und teleologische Betrachtung, immer auf ein Ziel hin. Die Veränderung im Kosmos ist nicht ziellos, chaotisch, zufällig, sondern sie folgt ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und zwar Zwecken. Ja? Gut, machen wir nächstes Mal weiter. Danke.